Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS3 Input.
Das hat in der ganzen Schweiz Schlagzeilen gemacht. Ein 16-jähriges Mädchen aus Pakistan wird vom eigenen Vater umgebracht. Passiert ist das in Zürich. Die brutale Tat wirft das Schlaglicht auf eine besondere Tragik. Manche Väter aus streng konservativen Kulturen tun sich schwer damit, wenn ihre Töchter den Duft von unserer freiheitlichen Gesellschaft schmücken. Migrantentöchter unter den Knuten, das ist ein Input über freiheitsliebende Töchter und mächtig-ohnmächtige Patriarchen. Redaktion und am Mikrofon der Gaudenz Weber.
Er hatte keinen anderen Ausweg gehabt, wie Gewalt, wie reinzuschlagen.
Oft ist auch die Schwierigkeit, dass die Familie auch Angst hat, dass ihre Tochter verliert in eine andere Kultur, dass sie abstürzt vielleicht auch.
Bei uns hat die Familie eine andere Funktion und der Staat hat eine andere Funktion und die Selbstbestimmung kann anders gelebt werden. Das ist manchmal sehr schwierig zu verstehen.
Ich wollte so sein wie die anderen. Ganz normal.
Er will ja ein guter Vater sein. Er will ja, dass eine Tochter eine Zukunft hat.
Ich glaube, er wollte mir den Willen brechen. Er wollte nicht, dass ich bin, wie ich bin.
Die Mädchen haben oft das Gefühl, vielleicht habe doch ich etwas falsch gemacht. Ich hätte mich zufrieden geben mit dem, was meine Eltern vielleicht wollen.
Er hat nicht wollen, dass ich so werde wie die anderen, eben wie Schweizer Mädchen.
DRS3 Input.
Wenn Töchter von Migranten auch äußerlich so sein wollen, wie sie sich fühlen, dann kann es unter Umständen gefährlich werden. Warum genau ein Pakistaner in Zürich seine eigene Tochter erschlagen hat, weiss man noch nicht. Klar ist aber, das Mädchen hat wollen sein wie ihre Schweizer Kolleginnen. Hat sich wollen anlegen wie sie, hat wollen ausgehen wie sie und sie hat einen Schweizer Freund gehabt. Klar ist auch, das alles hat ihr muslimischer Vater nicht vertraut. Die furchtbare Tragödie hat viele Fragen aufgeworfen. Vieles ist gesagt und geschrieben worden über muslimische Mädchen, die besonders gefährdet sind, über die vielschichtigen Probleme von muslimischen Migranten in der Schweiz. Und die Tragödie hat bei diesen Frauen schlimme Erinnerungen wachgerufen, die als Mädchen, als Tochter von Migranten, selber unter der väterlichen Gewalt gelitten haben.
Es ist mir sehr nahe gegangen. Hat mich aufgewühlt. Die Vergangenheit hat mich wieder eingeholt. Und ich habe mich in der gleichen Situation wiedererkannt. Nur ist es bei mir nicht zum Tod gekommen, aber es hätte gerade so gut können sein. Mein Vater hat mich eigentlich windelweich geschlagen, praktisch täglich. Vielmal spitalreif, ohne dass ich ins Spital gekommen bin, weil dort hat er mich ja nicht gebracht. Und es war eigentlich jeden Tag grundlos eigentlich. Vielmals war es wegen gar nichts gewesen. Ich habe jahrelang in die Hose gemacht. Einfach aus lauter Angst, weil ich so Schiss hatte. Er hat nicht normal reden. Er hat immer sehr laut geredet. Ich habe immer das Gefühl, er schreibt mir ja. Und er hat eigentlich nur heimkommen vom Arbeiten. 4:30, 5:30. Und zur Tür reinkommen. Und mir irgendetwas sagen, also nichts Spezielles. Und ich habe schon die Hose gemacht. Und ich habe mich so geschämt.
Kindheitserinnerungen von einer Migrantentochter. Wer jetzt aber ein junges Mädchen unter Kopftuchzwang vor dem geistigen Auge sieht, wer reflexartig Muslim denkt, liegt falsch. Ziemlich falsch. Isabel ist nicht in eine muslimische Familie hineingeboren worden, sondern in eine christliche, eine katholische. In eine spanische Migrantenfamilie, die Anfang der 60er Jahre in die Schweiz gekommen ist. Aber das, was sie als Mädchen erlebt hat, ihre Geschichte vom Leiden unter der Gewalt vom Vater, vom Leiden unter der Repression zuhause, die Geschichte, die sie vor 35, 40 Jahren erlebt hat, die deckt sich ziemlich mit dem, was heutige Migrantentöchter erleben. Die Geschichten gleichen sich, das System bleibt gleich, nur die Nationalitäten der Beteiligten verändern sich. Auch Isabel wollte sein wie die anderen, wie die Schweizer Mädchen. Wie es ihr dabei gegangen ist, ihr hört es später in dieser Sendung. Wenn Isabel in der heutigen Zeit ein Teenager wäre und das Gleiche erleiden würde, dann würde sie vielleicht Hilfe holen. Hilfe von aussen. Vielleicht würde sie sich beim Pro Juventute Notruf 147 melden und würde von den Kinder- und Jugendberater dort eine Adresse bekommen, wo sie Hilfe holen können. Ein Tipp, was auch immer. Und vielleicht würde sie flüchten von zu Hause, in eine von den Institutionen, die es heute eben gibt. Zum Beispiel ins Mädchenhaus in Zürich. Im einzigen reinen Mädchenhaus in der Schweiz. Die Einrichtung bietet gewaltbetroffene Mädchen und junge Frauen zwischen 14 und 20 für 3 Monate Unterschlupf. Und Ruhe und Zeit, um zusammen mit den Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagoginnen und Psychologinnen die weiteren Schritte zu planen.
Also oft sind die Mädchen, wenn sie zu uns kommen, zuerst einmal einfach froh, dass sie weg sind von zu Hause. Dass sie in einer, im Mädchenhaus sind, dass Leute haben um sich herum, die sie auch verstehen, die mit ihnen ein Gespräch suchen und dass sie nicht mehr Angst haben vor dieser Gewalt durch die Familie. Dann ist es einfach so, dass nach einer gewissen Zeit kommt oft so ein bisschen Krise, die psychische Krise. Es gibt Mädchen, die haben viele Schlafstörungen, haben Albträume. Die haben auch depressive Verstimmungen. Es gibt häufig Mädchen, die müssen zur Ärztin, müssen sich vielleicht auch Psychopharmaka verschreiben lassen. Es gibt Mädchen, die machen auch Suizidversuche, auch im Mädchenhaus, wo vielleicht zwischendurch mal in eine psychiatrische Klinik müssen, weil sie einfach nicht mehr können versprechen, sich nichts anzutun. Und zum Teil dann nachher wieder zurückkommen ins Mädchenhaus, wenn es ihnen besser geht. Und dann mit der Zeit kann man dann mit ihnen ein bisschen auf Lösungen hinschaffen und dann geht es langsam wieder ein bisschen aufwärts.
Das ist Karin Eberhardt. Sie ist Sozialarbeiterin und Co-Leiterin vom Mädchenhaus Zürich. Es hat dort Platz für 7 Mädchen, bunt zusammengewürfelt.
Etwa ein Drittel ist aus Balkanländern, ein Drittel ist vielleicht aus der Schweiz und ein Drittel ist noch aus dem restlichen europäischen Raum oder afrikanischen Ländern, südamerikanischen Ländern.
Jetzt der Fall von dem 16-jährigen Mädchen, der in Zürich von seinem Vater umgebracht worden ist, der ja die Öffentlichkeit ziemlich aufgerüttelt hat. Bei dem Fall war die betroffene Familie eine Muslimfamilie aus Pakistan. Sind jetzt muslimische Mädchen besonders gefährdet?
Ich denke nicht, dass muslimische Mädchen besonders gefährdet sind. Ich denke nicht, dass die Religion wirklich eine Rolle spielt. Es gibt auch muslimische Mädchen, die überhaupt kein Problem haben zu Hause. Ich denke eher, es geht darum, dass es Familien gibt, die sehr traditionelle Strukturen haben, wo einfach klare Vorstellungen immer noch herrschen, klare Werte und Normen, wo auch klar ist, dass der Vater meistens Sagen hat und sagt, wie es läuft und wo es durchgeht. Und dass das eher, vor allem wenn die Mädchen in die Pubertät kommen, dass dann das zu Problemen führen kann. Aber das gibt es auch bei hinduistischen Mädchen, bei Mädchen mit christlichem Hintergrund. Das gibt es in vielen verschiedenen Religionen. Wir hatten letztens gerade ein Mädchen gehabt, ein Schweizer Mädchen, wo ihre Eltern einen freikirchlichen Hintergrund hatten, also in einer Freikirche waren. Und dort haben auch sehr strenge Vorstellungen geherrscht, wie das Mädchen sich verhalten soll. Sie hatte Kleidervorschriften gehabt, sie hat nur einen Rock anlegen, sicher keine Hose. Sie hat auch keine Freiheiten gehabt. Also ganz ähnlich wie eben zum Teil muslimische Mädchen oder hinduistische Mädchen.
Der Vater sagt, wo Gott hockt. Der Vater druckt die Wertvorstellungen aus der alten Heimat durch, wenn sie muss, mit Gewalt. Und heutige Einwanderer kommen halt eben weniger aus christlichen Ländern wie früher, sondern unter anderem aus muslimisch geprägten Ländern wie Kosovo, Albanien oder Bosnien.
Es gibt in Balkanländern vielleicht eben gewisse Wertnormen, die dann mit unserer Kultur, oder wenn die Familien dann da in der Schweiz sind, die halt sehr auseinanderklaffen. Und wenn die Familien dann da sind und das dann so auseinandergeht, dann hält man sich vielleicht sehr an den Wert vom Herkunftsland fest. Und es ist halt schon so, dass häufig so ist, dass sie finden, meine Tochter sollte einen Mann aus der gleichen Kultur heiraten. Aber ich denke, das hat jetzt weniger mit der Religion zu tun, sondern einfach eben mit der Kultur auch.
Hallo, ich habe ein Problem. Und zwar bin ich nicht mehr Jungfrau. Und bei uns ist es so, dass man Jungfrau ist, bis man heiraten muss. Und es ist so, dass meine Eltern mich mit einem Mann verheiraten, der ihnen gefällt. Und er will, dass ich Jungfrau bin. Kann man etwas machen, dass er nicht merkt, dass ich nicht mehr Jungfrau bin? Bitte, ihr müsst mir so schnell wie möglich Tipps geben, was es so gibt.
Das ist der Hilferuf von einem Mädchen, der sich bei der Pro Juventute Hotline gemeldet hat. Wenn Migrantentöchter ins Teenie-Alter kommen, dann fängt für manche von ihnen das Problem erst richtig an.
Es ist häufiger so, wenn die Mädchen in die Pubertät kommen, sich anfangen, gegen aussen zu orientieren, aus der Familie weg, vielleicht sich in einen Bub verlieben oder ein Nattel haben, wo die Eltern finden, dürft ihr es nicht haben, und die Eltern finden das aus. Sie haben ein Nattel oder sie telefonieren mit einem Bub, dass dann die Kontrolle anfängt durch die Eltern, durch die Väter halt häufig. Und dass die Mädchen sehr eingeschränkt werden. Sie dürfen sich nicht mehr allein draussen bewegen. Sie müssen von der Schule direkt heimkommen. Sie eben dürfen kein Nattel haben. Dürfen sich eben vielleicht auch nicht so kleiden, wie sie gerne wollen. Es wird ihnen vorgeschrieben, mit wem sie dürfen verkehren. Oder sie dürfen mit gar keiner Freundin mehr rausgehen. Zum Teil ist es auch so, dass ihnen verboten wird, nach der Schule eine Lehre zu machen. Sondern sie müssen zuhause einfach im Haushalt helfen. Es kann auch sein, dass sie drohen, wenn du nicht so tust, wie wir das verlangen von dir, dann bringen wir dich ins Heimatland zurück. Es kann auch sein, dass sie drohen mit Zwangsheirat. Das sagen, wir sagen, welchen Mann dass du heiraten musst. Dass sie vielleicht in den Ferien im Heimatland verlobt werden und dann eben sollten den Mann dann heiraten. Dann kann es weitergehen eben zur physischer Gewalt, die dann wirklich sehr schwere Formen annehmen kann. Das kann hingehen zu Einsperren oder eben sogar auch Morddrohungen. Also das eine, was wir jetzt wirklich immer häufiger haben, wo ich mich jetzt im Speziellen daran erinnere, ist ein Mädchen, das eben von Zwangsheirat bedroht war durch die Eltern. Sie ist aus dem Kosovo gekommen, ist mit 10 in die Schweiz gekommen. Ihr Vater war früher schon in der Schweiz und sie ist mit den Geschwistern und der Mutter in die Schweiz gekommen, ist da dann auch in die Schule gegangen und hat sich dann eben mit 14 in einen Bub verliebt. Das haben dann die Eltern mitbekommen und haben ihr den Kontakt mit dem Bub verboten. Haben sie auch sehr eingeschränkt in ihrer Bewegungsfreiheit. Sie hat wirklich immer gerade nach der Schule müssen heimkommen, hat die Abend sicher nicht dürfen raus, hat sich auch nicht dürfen mit Freundinnen treffen. Und wenn sie dann eben gleich mal länger weg war und heimgekommen ist, dann ist sie sehr beschimpft worden, ist dann auch geschlagen worden vom Vater. Die Mutter hat sie auch nicht so können unterstützen. Die hat ihn halt ein bisschen zugeschaut. Hat sie zwar nicht geschlagen, aber hat ihr einfach nicht können helfen, hat sich nicht können gegen den Vater entgegensetzen. Und es ist dann einfach so weit gekommen, dass das Mädchen es einfach nicht mehr ausgehalten hat, die Heime, und sich an Schulsozialarbeiter gewendet hat. Und über seine Hilfe dann ins Mädchenhaus gekommen ist.
Im Mädchenhaus bleibt man 3 Monate. Was ist dann nach diesen 3 Monaten passiert mit dem Mädchen?
Das ist, soviel ich weiss, ist wieder zurückgegangen nachher in die Familie. Oft ist es so, vor allem eben bei jüngeren Mädchen, das Mädchen war 14, dass halt die Bindung zu der Familie schon noch sehr gross ist, dass sie häufig auch Heimweh haben und dann häufig sagen, ich möchte meinen Eltern noch mal eine Chance geben, ich probiere es noch mal heimzugehen. Das Mädchen ist nochmal heimgegangen, ist begleitet worden, auch durch die Behörden. Es haben regelmässige Gespräche stattgefunden. Ob es gut rausgekommen ist, da wissen wir es jetzt nicht in dem bestimmten Fall.
Das Mädchen ist also wieder heim. Und genau in dem Widerspruch, in dieser Zerrissenheit, bewegen sich solche Opfer die ganze Zeit. Das Zuhause ist ein Horror, aber gleichzeitig ist es ja ihr Zuhause. Ein anderes haben sie nicht. Und dazu kommen die Schuldgefühle.
Die Mädchen haben oft sehr grosse Schuldgefühle. Sie haben das Gefühl, vielleicht habe doch ich etwas falsch gemacht. Ich hätte mich besser sollen integrieren in der Familie. Ich hätte mich sollen zufrieden geben mit dem, was meine Eltern für mich haben wollen. Und haben auch Angst, dass die ganze Familie durcheinander bringen. Sie haben vielleicht auch Angst, dass die Familie Probleme bekommt mit den Behörden, dass vielleicht auch Schwierigkeiten wegen der Aufenthaltsbewilligung überkommen. Die Mädchen haben oft sehr ambivalente Gefühle. Also eben zum Teil wollen sie weg von dieser Situation, die sie heim hatten. Aber eben die Wärme, die heim, die Geborgenheit, die heim, die vermissen sie dann sehr, sehr stark. Sie vermissen vielleicht auch die Geschwister oder auch die Mutter. Vielleicht auch den Vater, weil es ist immerhin ihr Vater. Sie haben ja den auf eine Art auch gern. Aber sie wollen einfach die Situation nicht mehr, die sie erlebt haben. Aber die Ambivalenz ist immer sehr gross bei den Mädchen.
Was wollen die Mädchen genau? Wollen die einfach sein, wie die Schweizerinnen auch, frei sein, sich so anlegen? Was wollen die genau?
Ja, oft sagen sie einfach, sie wollen so akzeptiert sein, wie sie halt sind. Also sie wollen sich können bewegen wie andere Mädchen in ihrer Schule, vielleicht in ihrer Klasse. Sie wollen können sich mit Freundinnen treffen, vielleicht auch mal mit einem Bub treffen. Sie wollen sich können normal anlegen, normal wie sie, ja, wie alle anderen auch. Also vielleicht nicht wahnsinnig freizügig. Das eben, meistens sind ihre Vorstellungen gar nicht so absurd, also so anders, als die meisten sich da bewegen in der Schweiz. Also normal meistens wird es einfach so akzeptiert sein, wie sie sind und sie können frei bewegen.
Und das ist aber dann schon zu viel für viele Väter.
Ja, das ist oft zu viel anscheinend für viele Väter. Oder eben sie haben Angst, dass ihre Tochter verliert in eine andere Kultur, dass sie abstürzt vielleicht auch, dass sie mit diesen Freiheiten, wo die Familie das Gefühl haben, hat man da in der Schweiz, dass sie mit diesen Freiheiten nicht umgehen kann. Und ich denke, wenn man da vielleicht die Familie besser unterstützen könnte, ihnen auch aufzeigen, dass es bei uns auch Regeln gibt, dass das nicht so ist, dass bei uns Mädchen einfach alle Freiheiten haben und können machen und tun, wie sie wollen. Und dass nicht alle zu Nutzen werden, dass dann das viele würde bewirken.
Also aufzeigen, dass hinter dieser, sage ich jetzt mal, eher freizügigen Fassade doch durchaus auch, dass auch bei uns gewisse Werte dahinter
stecken. Genau, ja.
Es ist nicht in erster Linie die Religion, die zählt, sondern die Kultur und Tradition und Sitten und Moral von der alten Heimat. Und die versuchen viele Migranten auch hier in der Schweiz durchzusetzen, wenigstens ihrer Familie und ganz speziell bei ihren Töchtern. Das ist heute so und das ist schon bei früheren Einwanderergenerationen so gewesen. Zum Beispiel bei den Italienern und bei den Spaniern. Die Migrantentochter Isabel hat Röckli tragen, weisse Strümpfe und schwarze Lackschüle. So wie sich halt ein anständiges spanisches Mädchen in den 60er, 70er Jahren angelegt hat. Und sie hat schwer gebüsst dafür, dass sie hat wollen sein wie die anderen, wie die Schweizer Mädchen. Ihre Geschichte von Leiden und Aufbegehren hören wir gerade als nächstes hier im Input auf DRS 3. Zuerst aber ein bisschen Musik von der Alanis Morissette. Da ist «Hand in my pocket».
I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy, yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that every man's gotta be fine, fine, fine. 'Cause I've got
I'm
SRF3 Input.
Töchter von Migranten, die geschlagen werden, die unterdrückt werden zu Hause, die sie wie ganz normale Schweizer Mädchen auch, aber nicht dürfen. Und Eltern, vor allem Väter, die Sitten und Moral aus der alten Heimat in die neue Heimat mitnehmen und in ihren Familien bei ihren Töchtern durchdrücken. Mit Gewalt. Um das geht es in dieser Sendung. Und dann wollen wir auch aufzeigen, dass das erstens nicht einfach ein Muslim-Phänomen ist und zweitens auch kein neues Phänomen. Habt ihr euch schon mal überlegt, wie es echt all diesen katholischen Spanier- und Italiener-Mädchen in den 70er-Jahren gegangen ist zuhause? Natürlich nicht alle, aber einige von ihnen. Die Geschichten von gestern gleichen den Geschichten von heute. Und das ist heute.
Hallo, ich habe ein Problem. Ich bin glücklich verliebt, aber ich darf nicht mit einem Schweizer zusammen sein. Aber ich liebe ihn. Soll ich meine Familie verlassen für ihn? Ich bin ein 17-jähriges Mädchen und habe es zu Hause sehr schwierig. Ich bin Albanerin und mein Vater ist sehr streng. Ich darf fast nichts. Ich darf keinen Freund haben, keine schönen Kleider tragen, fast nie in den Ausgang. Nach seiner Meinung darf ich nur in die Schule gehen und zu Hause sein. Und zu Hause muss ich entweder für die Schule arbeiten oder dann im Haushalt helfen. Ich halte das nicht mehr aus. Ich bin doch keine Sklavin. Reden kann ich mit dem Vater nicht. Er rastet immer gleich aus und dann wird er jähzornig.
Das sind die Nöte von heutigen muslimischen Migrantentöchtern. Sie haben sie im Kinder- und Jugendnotruf 147 anvertraut. Und das Verrückte ist, sie decken sich ziemlich genau mit den Nöten, die Isabel aus dem katholischen Spanien vor 35, 40 Jahren hatte.
Ja, das stimmt. Es hat sich gar nichts verändert in diesen 40 Jahren. Die Situation ist genau die gleiche. Es sind jetzt vielleicht andere Nationalitäten, aber schlussendlich ist es genau gleich. In den letzten Jahren habe ich sehr viel ähnliche Fälle gehört von Spanierinnen oder Italienerinnen, Frauen in meinem Alter, die erst jetzt über das reden können, wo ihnen ähnliche Sachen passiert sind, sehr ähnliche. Und es ist erschreckend, dass wir so viele gewesen sind und niemand hat es gewusst, niemand hat darüber geredet.
Die spanische Familie ist 1961 in die Schweiz gekommen. Der Vater hatte einen Job als Monteur in der Industrie. 1962 kam Isabel auf die Welt, in der Schweiz, im Aargau. In der Heimat Spanien hat zu dieser Zeit Zucht und Ordnung geherrscht.
Mein Vater ist natürlich aus einem Land gekommen, wo ein diktatorisches Regime war, Franco-Zeiten, und Gewalt alltäglich war. Und sehr konservativ, sehr katholisch und konservativ. Er ist nicht fertig geworden mit dieser Mentalität da und hat es auch nicht als richtig empfunden. Wir haben zuhause mehr ein militärisches Regime gehabt und nicht eine freie Meinungsäußerung.
In Spanien war der Diktator Franco am Drücken und in der Isabel ihrer Familie hat der Vater Sagen gehabt. Eine frühe Kindheitserinnerung, Besuch bei den Grosseltern in Spanien. Horror.
Ich musste den ganzen Tag auf einem Stuhl sitzen. Und sonst gar nichts. Ich durfte mich nicht bewegen. Ich durfte nicht raus. Ich durfte nichts machen. Das war so heiß in diesem Haus. Über 40 Grad. Und ich musste mit meinem Röckchen, mit meinen weissen Strümpfen und mit meinen Lackschuhen dort sitzen. Den ganzen Tag. Ich durfte mich nicht bewegen. Ich durfte auch nichts sagen. Ich durfte nichts machen.
Zuhause im Aargau war die spanische Gastarbeiterfamilie nicht gerade das, was man heute als integriert bezeichnen würde.
Wir hatten viele spanische Freunde, also er vor allem. Mein Vater hat zwar die Sprache mehr oder weniger gelernt, meine Mutter gar nicht, weil sie ja nicht aus dem Haus kam. Und ihn hat es gestört, dass ich Kontakt habe zu Schweizer vor allem und nicht zu Spanier.
Für Schweizer Kollegen hat Isabel sowieso nicht viel Zeit gehabt. Wenn am die Schule aus war und auch am schulfreien Mittwochnachmittag, hat das Mädchen noch in die andere Schule müssen. In die spanische Schule. Man hat ja schliesslich irgendwann einmal wieder zurück in die Heimat. In die Heimat, wo gar nie die Isabel ihre Heimat war, sondern nur die von ihren Eltern und von der grossen Schwester. Dazu muss man auch sagen, die Schweiz hat es den Spanier, Italiener und anderen Einwanderern damals auch nicht gerade einfach gemacht mit der Integration. Anfang 70er Jahre ist die sogenannte Überfremdungsinitiative wie ein Damoklesschwert über den Migranten gehangen. Wenn die Initiative angenommen worden wäre, hätten viele müssen gehen.
Das war in den 70er Jahren, wo die Ausländerfeindlichkeit sehr gross war in der Schweiz. durch das haben wir natürlich Angst gehabt. Also meine Eltern haben Angst gehabt, dass wir gehen aus der Schweiz. Und sie wollten vorbereitet sein.
In diesem Klima hat also der Vater dafür gesorgt, dass seine Familie spanisch bleibt. Aber die Tochter hat ganz anders im Sinn gehabt.
Ich hatte sehr wohl eine Abneigung gegen alles Spanische. Ich habe auch gegen die Sprache. Ich wollte gar nicht Spanisch reden zu Hause, obwohl ich gezwungen worden bin. Und habe bewusst nur mit Schweizer verkehren.
Genau das hat ihren Vater dann aber gar nicht vertraut. Der Vater, den sie geschlagen hat, seit sie denken. Der Vater hat jetzt umso mehr reingehauen. Als Isabelle in die Pubertät gekommen ist, hat er ihr immer handfester den Meister gezeigt.
Es ist ganz klar um das gegangen. Der Wille zu brechen und mir seine Moralvorstellungen aufzusetzen und mich zwingen, anders zu sein, wie ich bin. So sie ihm zu entsprechen, so sie wie er mich gerne will und nicht wie ich bin.
Isabelle hat gar nichts verrückt zu wählen, nur sich selber sein und ein bisschen ausgehen und vielleicht einmal einen Freund haben. Einen Schweizer Freund vielleicht sogar.
Er wollte, dass ich in die Schule gehe und sonst zu Hause bin. Das war wie ein Gefängnis für mich. Er wollte, dass ich mich abgrenze von den anderen. Weil er nicht wollte, dass ich so wird wie die anderen, eben wie Schweizer Mädchen. Das war für ihn falsch, das bin ich.
Warum hat er das falsch gefunden? Was hat er gesagt über die Schweizer Mädchen?
Er hat es als falsch empfunden, dass ein Mädchen 15, 16 in den Ausgang kann oder einen Freund hat oder sich schminkt oder sich speziell anlegt. Er hat mir ganz klar gesagt, was ich anlegen darf und was ich nicht anlegen darf. Ich durfte keine Absätze haben, zum Beispiel. Wenn möglich auch keine engen Hosen, Jeans. Sind nicht in Frage gekommen. Ich durfte mich auch nicht schminken.
Und wenn Sie mit Jeans heimgekommen sind, was ist dann passiert?
Ich bin nie mit Jeans heimgekommen. Ich hatte die Jeans bei einer Freundin vorher deponiert und mich dementsprechend abgeschminkt, bevor ich heimgekommen bin.
Die Hei, das war das Gefängnis und die tägliche Trachtprügel vom Vater. Über die Bühle und die blauen Mösen hat sie in der Schule und bei den Kolleginnen gelogen.
Ich habe dann immer gesagt, ich sei umgekehrt oder ich habe mich verletzt im Sport oder irgendwie so. Auch einmal, als ich zum Arzt musste, wo mir das Nasenbein gebrochen hat, dort musste ich auch sagen, ich sei die Stege drauf gefallen.
Haben Sie irgendwann einmal mit jemandem darüber reden damals? Haben Sie irgendjemanden gehabt, dem Sie das erzählen können?
Nein, eigentlich nicht. Meine ganze Kindheit war eine Lüge. Ich musste zu Hause lügen, weil ich ja nie sagen konnte, wo ich hingehe, wenn ich zu einer Freundin vielleicht gehen konnte. Und in der Schule war es eine Lüge, weil ich auch nicht erzählen konnte, was zu Hause passiert. Ich habe mich so geschämt, das jemandem zu erzählen. Ich habe mich versteckt hinter Fassaden und wollte so cool wie möglich sein, wie alle anderen auch. Und wollte das nicht zugeben, was zu Hause passiert.
Es war noch eine Mutter rum, oder? Was hat die für eine Rolle gespielt in dieser ganzen Geschichte? Sie hat ja mitbekommen, dass sie geschlagen werden vom Vater. Was hat die Mutter gemacht?
Meine Mutter hat nichts gemacht. Manchmal hat sie ihn zurückgehalten, wenn es ganz extrem geworden ist. Das ist mir eigentlich erst vor kurzem bewusst geworden. Ich hatte immer das Gefühl, sie ist auch ein Opfer. Aber eigentlich ist sie auch ein Mittäter, weil sie nichts dagegen gemacht hat.
Wie erklärt sie sich das, dass ihre Mutter so gehandelt hat? Oder eben nicht gehandelt hat?
Wahrscheinlich hat sie Angst gehabt und hat nicht einschreiten. Mein Vater hat sie aber nicht geschlagen. Aber psychische Gewalt sehr wohl. Er hat ihr genau gesagt, was sie machen muss, wie sie es machen muss und wie sie sich benehmen muss, was sie sagen darf und was sie nicht sagen darf.
Sie hatten ja noch eine Schwester, eine ältere. Wie hat die reagiert auf das, was passiert in der Familie?
Sie hat nicht reagiert. Sie hat auch zugeschaut.
Also alle haben zugeschaut, eigentlich, wie sie das jüngste Mitglied der Familie geschlagen wird, vom Vater.
Ja, wahrscheinlich haben sie gedacht, wenn er tut, an mir auslässt, dann kommen sie nicht dran.
Haben Sie zu dieser Zeit auch Fluchtgedanken gehabt? Also den Gedanken, ich haue ab?
Ja, sehr wohl. Täglich praktisch habe ich versucht, Pläne auszuarbeiten, wie ich flüchten könnte. Aber ich habe keinen Ausweg gefunden. Ich habe keinen Ausweg gehabt. Als Kind kann man nie hin.
Wenn Sie jetzt abgehauen wären, hätten Sie ja auch trotzdem Terror daheim auch ja etwas verloren, oder?
Ja, die Hassliebe, die war da gewesen. Selbstverständlich, es war ja meine Familie gewesen und das ist das Einzige, was ich ja hatte. Und doch haben sie mir weh gemacht. Das ist die Auswegslosigkeit und die Verzweiflung und die Hilflosigkeit. So habe ich mich gefühlt. Ich habe keinen Ausweg gehabt. Ich konnte nie dahin können.
Kein Ausweg. Oder doch? Zweimal hat Isabel den einzigen, letzten Ausweg nehmen, den Selbstmord. Nach dem zweiten Versuch hat sie endlich jemandem erzählen, was sie durchmacht zuhause.
Beim zweiten Mal bin ich in den psychiatrischen Dienst gekommen. In die Kinderpsychiatrie. Wo natürlich auch sehr schwierig war für mich, darüber zu reden. Aus lauter Angst. Aber es hat sicher etwas geholfen. Es war wenigstens jemand da, wo mir zugelassen hat. Es war eine Frau da, wo ich mich daran heben konnte. Ich wusste, sie ist da und sie lässt mir zu. Ich wusste einfach nicht, wo anfangen.
Endlich hat jemand zugelassen. Jemand von außen. Die Schläge haben zwar gleich nicht gerade aufgehört zu Hause, aber die junge Spanierin ist ihrem Vater, ihren Eltern immer mehr abhanden gekommen. Und mit 20 hat sie einen mutigen Entschluss gefasst.
Ich wollte Schweizerin werden und habe das meinen Eltern gesagt. Das war eine riesige Tragödie. Sie haben die Welt nicht verstanden. Wie ich kann wagen, mich einzubürgern. Und ich weiss ganz genau noch, wo ich gesagt habe, ja, aber ich bin jetzt doch hier geboren. Ich bin mein Leben lang jetzt in der Schweiz aufgewachsen und da war die letzten 20 Jahre. Wieso sollte ich nicht auch noch den Schweizer Pass haben? Das ist doch selbstverständlich. Ich fühle mich ja mehr als Schweizerin wie als Spanierin. Und das war ganz schlimm, die Aussage für sie. Ich habe vielmals gefragt, wieso das denn überhaupt in die Schweiz gekommen sind. Ich habe ja nichts dafür. Ich bin ja hier in der Schweiz auf die Welt gekommen. Mich hat niemand gefragt. Mein Vater hat nur geantwortet, dass in Spanien die Situation dazu mal so schlecht war, dass er eine Arbeit noch jemand anders gesucht hat und durch das in die Schweiz gekommen ist. Um uns ein besseres Leben zu ermöglichen. Er opfert sich, indem er hierher kommt in die Schweiz und sein Heimatland verlässt, um mir ein besseres Leben zu ermöglichen. Das ist pervers. Und dann schlägt er mich jeden Tag windelweich ab. Also die ganze Wut habe ich dann abbekommen.
DS3
Das ist eine beispielhafte Geschichte von einer spanischen Migrantentochter, die in den 60er, 70er Jahren in der Schweiz gross geworden ist. Eine Geschichte von früher. Aber sie passiert so oder ähnlich auch heute. Sie passiert in einer anderen Generation von Töchtern mit anderen Vätern aus anderen Ländern. Und über diese Väter wollen wir noch mehr wissen. Sie sind Täter, aber das sind sie ja vielleicht auch nicht einfach so, aus Plausch. Mehr über die mächtig, ohnmächtigen Patriarchen nach der Mary J. Blige mit «No More Drama».
Better know your friends, or else you will get burned.
Der S3 Input.
Ich bin 51-jährig und komme aus Montenegro. Es ist meine Pflicht, meiner Tochter zu schauen. Sie muss ihre Lehre abschließen und ich möchte nicht, dass sie sich mit solch kriminellen Typen trifft und dann auch Alkohol trinkt. Es ist bei uns klar bestimmt, welche Rolle sie in Zukunft zu übernehmen hat. Dies ist in der Schweiz nicht so, das ist nicht gut. Ich mache mir große Sorgen um sie.
Der Mann aus Montenegro hat ein Problem. Seine Tochter scheint ihm zu entgleiten. Wahrscheinlich will sie auch so sein wie die Schweizer Mädchen. Und nicht so, wie er will, dass sie ist. Nämlich so, wie eben Mädchen sind, die hei zu Montenegro. So genau wissen wir das aber nicht. Wir kennen nur die Gedanken vom Vater. Seine Gedanken, die er einem Berater vom Mannenbüro zu Zürich anvertraut hat. Das Mannenbüro beratet unter anderem gewalttätige Väter und versucht ihnen beizubringen, wie es auch anders könnte gehen. Migrantentöchter unter den Knuten, das ist das Thema heute Abend in der DRS3 Hintergrundsendung Input. Im letzten Teil geht es um die Täter, um die Väter aus anderen, konservativeren Kulturen. Die Väter, die sich so schwer tun, wenn ihre Töchter da bei uns auf den Geschmack von einer freieren Gesellschaftsordnung kommen.
Viele finden, dass da eigentlich keine klare Ordnung, also die klassische Ordnung nicht mehr herrscht. Sexualität, die Freizügigkeit ist ein grosses Thema. Die Selbstbestimmung von Frauen ist ein grosses Thema. Familientraditionen, sogenannte, wo man versucht aufrechtzuerhalten, wo irgendwann einmal Sinn gemacht haben an gewissen Orten, dass dort sehr klare Regeln geherrscht haben. Und bei uns hat die Familie eine andere Funktion und der Staat hat eine andere Funktion und die Selbstbestimmung kann anders gelebt werden. Das ist manchmal sehr schwierig zu verstehen.
Das ist der Werner Huwiller. Er ist Mannenberater und Chef vom Mannenbüro Zürich. Die Männer, die dort beratet werden, die kommen freiwillig. Manchmal werden sie von der Behörde zu so einer Beratung animiert.
Im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes kann die Polizei eine 14-tägige Verfügung ausstellen, Wegweisung, Kontakt, Betreffverbot. Dann kommen wir die Informationen über von der Polizei und wir rufen nachher den Männern an. Und das ist für sie kostenlos und freiwillig, wenn sie nachher wollen, zu uns in eine Beratung kommen. Jeder vierte Mal, wo so eine Verfügung gegen ihn ausgesprochen wird, kommt bei uns persönlich vorbei. Das heisst auch, wie gross die Not ist von diesen Männern, dass sie sich das dann gleich in Anspruch nehmen.
Der Werner Huwiller kennt die Nöte von den Tätern, ihre Gedankenwelt, ihr Dilemma.
Sie stehen zwischen verschiedenen Kulturen. Wir in der Schweiz leben anders, gerade auch was junge Frauen anbelangt und von ihrem Denken oder Herkunft her haben sie andere Vorstellungen und gehen so zwischen Stuhl und Bank. Zum Teil haben sie Schuldgefühl, weil sie wissen, dass der Familie gut geht und sie merken aber, dass es brodelt im System, dass sie eigentlich wie das, was sie wollen, bieten, wohlwollende, schöne Rolle, schöne Familie, die es gut hat, wo alles gut klappt, sie können sie nicht aufrechterhalten.
Viele Migrantenväter wollen die traditionellen Rollenbilder, Zeiten und Moral von der alten Heimat auch in der Schweiz durchsetzen, in ihrer Familie und speziell noch bei ihren Töchtern. Und wenn sie damit scheitern, erleidet es einen empfindlichen Machtverlust. Vom mächtigen zum ohnmächtigen Patriarch, der sich in die Enge getrieben fühlt.
Es ist einerseits ein Machtverlust, ja, wenn Kinder selbstbestimmend sind und machen, was sie wollen. Und es ist auch unter Umständen ein Gesichtsverlust, der da sein kann, innerhalb von der Gesellschaft, von der Migrantengesellschaft, als man sagt, ja, der hat seine Kinder nicht im Griff, was ist eigentlich los, hat man nicht mehr die Hosen an. Von dort ist sehr oft ein höherer Druck. Sei es direkt vom Familiensystem, wenn andere Verwandte, Onkel, Bekannte da sind oder andere aus dem gleichen Dorf, sieht man auch immer wieder, dass ganze Dörfer an einen Ort, einen neuen Ort ankommen. Oder wenn man so integriert ist in Migrationsgesellschaften, wo man sich mehr zurückbesinnt auf die traditionellen Werte vom Herkunftsland, auch wenn man das vielleicht dort nicht so intensiv gelebt hat, wird es wieder wichtiger, an einem neuen Ort sich zu orientieren. Das sieht man ja häufig, dass Leute aus einem anderen Land, wenn sie da hinkommen, die alten traditionelle Kulturen viel stärker pflegen, weder im Heimatland. Das sieht man auch bei Auslandschweizer, wo sich wie noch schweizerischer verhalten, als wenn sie im eigenen Land leben.
Jetzt wollen wir aber wissen, was macht denn das Mannenbüro mit diesen Männern, die sich nur noch mit reinschlagen zu helfen wissen?
Was wir können bieten, wir können Orientierung bieten. Wir können mit den Männern mal anschauen und aufzeichnen, was ist eigentlich die Differenz, um was geht es eigentlich, was sind die Gefahren. Wir können schauen, durch was fühlen sie sich bedroht in dieser Situation, was ist der Hintergrund, wieso als Gefühl haben sie, müssen sich da irgendwie jetzt durchsetzen gegenüber von der eigenen Kind, was steht dahinter, so wie eine Auslegeordnung eigentlich mal machen. Und nachher geht es weiter. Man kann wie entscheiden, wollte ich auch mir mal ein paar Gedanken machen und wirklich schauen, wollte ich das unbedingt zu einem höheren Preis sehr oft aufrechterhalten.
Der Preis ist Seelenheil der Beteiligten, Eltern und Kind, unter Umständen auch die körperliche Unversehrtheit und der Familienfriede. Und um den aufrechterhalten, müssen die Väter über ihre Rolle nachdenken und umdenken. Das klingt durchaus ab und zu, sagt der Mannenbürochef Werner Huwiler.
Ja, so Geschichten haben wir immer wieder. Also nachher ein Mann kann zurückgehen mit eigenen Gedanken, dass er nicht mehr so abhängig ist, von was aussen gesagt wird, dass er wie eine eigene innere Werthaltung kann entwickeln und dazu stehen, dass er sagt, nein, ich schaue für meine Familie, ich will da bleiben, ich will, dass es meinen Kindern gut geht, dass dort eine Änderung stattgefunden hat.
Zum Beispiel die Geschichte von einem Vater aus dem ehemaligen Jugoslawien.
Ich mag mich erinnern an ein Beispiel von einem Mann. Der ist gekommen, der hat mit der Tochter vor allem Probleme gehabt, weil die Tochter hat einen Freund gehabt und er war eigentlich nicht einverstanden gewesen. Und da haben wir sehr über die Werte und für was ist Familie zuständig, Hort von der Sicherheit, von der Entwicklungsmöglichkeit, von den Auseinandersetzungen auch Themen können zu bringen. Auch die ganze Werthaltung von der Selbstbestimmung immer wieder auf ihn selber zurückführt, um zu schauen, wie fest dass er sich selber bestimmt, was hat er für Entscheidungsmöglichkeiten ausgelotet, wieso was er das seiner Tochter nicht möchte zugestehen, welche Stimmen sind eigentlich da dagegen. Und nachher war die Möglichkeit mit ihm wie zu schauen, als er gemerkt hat, ja, die Stimme, die gehört er zwar, aber eigentlich will er denen nicht so viel Macht geben, sondern er hat sich angefangen, selber überlegen, ja, was ist meine Werthaltung, was will ich für meine Tochter in der Zukunft. Er will ja ein guter Vater sein, er will ja, dass die Tochter eine Zukunft hat. Und dort ist der Link, der Change möglich gewesen mit dem Mann, dass er wie eingesehen hat, dass wenn seine Tochter da möchte, in der Gesellschaft integriert leben, dass die Werthaltung halt auch vorrangig ist. Und er hat es geschafft, das zu akzeptieren. Er hat es nicht wirklich aus Herzen wirklich gut gefunden, aber er hat es können akzeptieren, dass seine Tochter einen anderen Weg gegangen ist und hat schlussendlich den Freund können akzeptieren.
Ich bin aus Sri Lanka, 46 Jahre alt. Meine Tochter macht, was sie will. Meine Frau hat überhaupt nichts mehr zu sagen. Da muss ich manchmal hart durchgreifen, um unsere Regeln durchzusetzen. Ich werde meine Tochter bald verheiraten. Es ist in der Heimat alles arrangiert. Ich werde ihr schon zeigen, was sie zu tun hat.
Auch der Vater hat ein Problem. Und erst recht seine Tochter und wahrscheinlich auch seine Frau. Wenn der Patriarch mit eiserner Hand herrscht, dann ist das ganze Familiensystem betroffen.
Die Väter haben ja auch ganz klare Vorstellungen, was mit den Söhnen passiert, was die Rolle der Söhne ist, sei das also für die Geschwister aufpassen, auf die Kleineren, vor allem auf Mädchen aufpassen und dort müssen Regeln durchsetzen, ob die Söhne einverstanden sind oder nicht, bis zu Zwangsheirat, wo der Vater bestimmt, wer der Sohn muss heiraten. Sehr oft, dass der Sohn muss jemand aus dem Herkunftsland heiraten, dass das arrangiert wird. Also dort, wie für die Mädchen, auch für die Jungs, sehr grosse Not oft, wenn der Vater dort die alten traditionellen Bilder weitergeben und durchsetzen.
Der Sohn wird häufig auch gebraucht als verlängerter Arm, oder, vom Vater?
Ja, ist quasi ein verlängerter Arm, wo muss die Gesetze, die der Vater durchsetzen will, übernimmt und im schlimmsten Fall bis zum Ehrenmord für die Familie muss ausführen.
Gewalttätige Väter und Patriarchensystem gibt es in allen sozialen Schichten. Bildung schützt also nicht. aber vielleicht Integration?
Integration schützt. Selbstverständlich gibt es keine Garantien, auch mit Integration nicht. Aber es findet Auseinandersetzung mit den Werten, die da gelebt werden, statt. Und das kann sehr wichtig sein, dass ein Mann kann akzeptieren kann, dass es nicht gleich ist, wie von dort, wo er aufgewachsen ist. Und auch dem Druck ein Stück weit kann etwas Eigenes entgegenheben und sagen, «Moll, ich will mich da integrieren, ich will, dass meine Kinder da leben, ich habe mich dafür entschieden.» Das kann sehr förderlich sein, Integration, ja.
Väter, die mit ihren Familien vom einen Land ins andere einwandern, haben unter Umständen gerade zwei Probleme. Die Familie muss funktionieren, sie als Väter und Erzieher müssen funktionieren und gleichzeitig sind sie in einer völlig anderen, fremden Kultur gelandet.
Also was ich wichtig finde, es ist wie ein zusätzlicher Stressfaktor mit der Kultur. Also der ganz normale Schweizer Vater muss sich auch mit der Erziehung auseinandersetzen. Wie will ich meine Kinder erziehen? Was will ich erlauben? Wo setze ich Grenzen? Trägt das Mutter mit? All die Konflikte haben alle Väter, ist gleich von wo sie kommen und ist gleich, welchen Sozialstatus sie haben. Und das ist auch schon ein Stressfaktor oder kann zu einem Stressfaktor führen innerhalb von einem Familiensystem. Und da kommt das von diesen Kulturschwierigkeiten kommt noch dazu. Und das ist so ein das Potenzial, was manchmal gefährlich kann machen.
Schön und gut oder eben ungut. Aber ich kann es dann trotzdem noch wissen vom Mannenberater Werner Huwiler. Ganz banal, aus welchen Ländern kommen denn die gewaltanfälligsten Väter?
Ich lasse mich wirklich nicht ein auf die einzelnen Länder- oder Herkunftsgeschichten, weil ich sehe ganz viele Schweizer Familien, ich habe Schweizer Väter, sind Urzeiten Schweizer, die schlussendlich genau die gleiche Problematik haben. Die auch eine Werthaltung haben, ein Verständnis von Vaterschaft und wer das Sagen hat und wer bestimmt und das muss durchsetzen. Und darum kann ich nicht auf die Länderdiskussion einsteigen. Ich sehe jetzt viele Schweizer, die die gleiche Problematik haben.
Schweizer, Kosovaren, Serben, Albaner, Türken, Tamilen, Spanier, Italiener, Portugiesen. Es geht nicht um Nationalitäten. Findet auch die spanische Migrantentochter Isabel, die wir vorher in der Sendung gehört haben. Die Isabel, die grausam gelitten hat unter ihrem Vater.
Ich meine, das ist ganz ein klarer Typ Mann, oder? Es gibt auch Schweizer, die so sind. Das sind nicht Spanier, oder? Es hat mit Nationalitäten gar nichts zu tun. Es hat gerade so viele Schweizer, die so sind. Das ist ein ganz bestimmter Typ Mann, der das Gefühl hat, sie seien im Recht. Und es müsse so gemacht werden, wie sie es für richtig empfindet. Und das hat so viel Respektlosigkeit, vor allem Frauen gegenüber. Und das darf man auf keinen Fall tolerieren. Ich habe zwei Buben, wo ich dort die Chance hatte und habe sie immer noch, durch die Erziehung meiner zwei Buben zu zeigen, dass Frauen gleichwertig sind wie Männer, dass man genau so respektvoll muss umgehen mit Frauen wie mit Männern. Ohne Gewalt, gewaltlos. Das ist, ich glaube, das ist eine gute Chance für uns als Frau. Wir können viel dazu beitragen, dass die Geschichte sich nicht wiederholt.
DS3 Input. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.